Ich glaube, man kann nicht abstreiten, dass das zunächst mal unglaublich gestelzt klingt.
Also ich kann mich da eigentlich reinlegen, weil Alltagssprech kann ich selber.
Für mich hat das immer was, wo ich sage, Leute, nehmt es doch nicht ernst.
Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden.
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub. Wir, das sind Alex
und Maria.
Wir sprechen hier jedes Mal über ein Buch, das einer von uns beiden mitgebracht hat, weil er oder sie der Überzeugung ist, dieses Buch lohnt es sich einmal zu lesen, wieder zu entdecken, wie auch immer. Und Maria, du beginnst mit der Frage wie immer.
Alex, was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe mitgebracht eine Erzählung von einem meiner absoluten Lieblingsautoren. Jetzt ist es mal soweit, Thomas Mann. Der hat uns noch gefehlt und von dem habe ich die Erzählung Mario und der Zauberer mitgebracht.
Wunderbar.
Kennst du schon, oder?
Kenne ich, ja.
Ist nicht neu, also ein
Wiederentdecken. Ich würde ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe sie nicht auch vorher gelesen.
Also ein Text zum Wiederentdecken für uns, für andere vielleicht auch zum ersten Entdecken. Ich sage ganz kurz was zu Thomas Mann. Er dürfte schon zu den richtig bekannten deutschen Autoren gehören. Er ist geboren 1875 in Lübeck, ein norddeutscher Autor, und dann gestorben 1855 in Zürich. 1955 in Zürich. Und das hat auch seine Gründe, denn er musste ins Exil. Während der Nazi-Zeit hat er Deutschland verlassen und ist dann über Amerika gegangen, irgendwann dann in die Schweiz zurückgekehrt. Also hat nicht mehr in Deutschland gewohnt tatsächlich danach und ist auch heute in Zürich begraben. Thomas Mann ist bekannt, würde ich sagen, vor allen Dingen für zwei Bücher, oder?
Ja.
Ich würde sagen,
für das eine hat er den Nobelpreis gekriegt.
Genau, und zwar die Buddenbrooks, veröffentlicht 1901. Ein absoluter Geniestreich eines jungen Autors noch. 1901, also wir rechnen, da war er 26. Und das war ein absoluter Mega-Erfolg. Hat sich sofort super verkauft. Dafür hat er den Nobelpreis erhalten. 1929 hat er den bekommen, obwohl davor sein vielleicht heute noch wichtigerer Roman steht, nämlich Der Zauberberg. Genau, 1924 veröffentlicht und sicher von ihm selbst und vielen anderen auch als eigentlich von der Bedeutung noch über den Buddenbrooks angesiedelt. Also, weil er super komplex ist.
Ja, thematisch viel mehr.
Wahnsinn, was da und philosophisch drinsteckt und kunstphilosophisch. Und also, das ist wirklich so sein Peak, würde ich sagen. Und unsere Erzählung Mario und der Zauberer ist 1930 erschienen, 1929 geschrieben worden. Noch bevor Thomas Mann wusste, dass er den Nobelpreis bekommt. Das hat er Ende des Jahres erfahren. Im Sommer hat er dieses Buch geschrieben, was ja auch zu der Erzählung passt, dass sie im Sommer geschrieben ist, denn sie spielt auch im Sommer. Und zwar in Italien, an einem Ort, Torre di Venere heißt der, und geht zurück auf ein biografisches Erleben von Thomas Mann. Er war 1926 mit seiner Familie in Italien im Urlaub. Nicht in diesem Ort, das ist alles leicht verfremdet, aber wirklich nur super leicht. Also da scheint schon viel durch von dem, wie es wirklich war. Und berühmt ist der erste Satz dieser Erzählung Mario und der Zauberer. Die Erinnerung an Torre di Venere ist atmosphärisch unangenehm. Nicht so, wie man erhofft, dass sich eine Urlaubserinnerung einleitet. Maria, warum würdest du sagen, passt dieser Satz gut? Es ist atmosphärisch unangenehm in diesem Badeort.
Weil Atmosphäre ja schon darauf hindeutet, dass das Klima nicht im Wettersinne, sondern dass da irgendwie ganz viel zusammenkommt, was so eine Grundstimmung unangenehm werden lässt.
Mhm. Und das hat viel zu tun mit den Einheimischen, die er dort antrifft, mit den Italienern, denn die sind jetzt im Vollgefühl ihres Patriotismus angekommen. Sie leben schon 1926, als die biografische Erfahrung war, aber natürlich auch jetzt immer noch, als der Roman, die Erzählung verfasst wird, im Mussolini.
Ja, seit 22 ist Mussolini der faschistische Führer.
Und Italien ist schon voll im Fieber, das später Deutschland auch erreichen wird. Es ist schon am Köcheln, während Thomas Mann diese Erzählung schreibt. Also Hitler und so, die sind schon in vollem Schwange, das muss man wissen. Und im Prinzip, ja, schildert er hier an Italien etwas, was dann später in Deutschland auch wichtig werden wird, nämlich eben dieses totale Hochkochen so eines Nationalgefühls. Woran merkt er das, dass die Italiener so abweisend sind? Da gibt es mehrere Episoden, gell?
Vier Konflikte hat der Erzähler und seine Familie mit Vorfällen, die von den Italienern verursacht werden.
Es beginnt erstmal ganz harmlos. Sie sind in einem Grand Hotel natürlich, Thomas Mann, wo sonst? Und dort wollen sie auf der Terrasse Abendessen und das wird ihnen verwehrt, mehr oder weniger unter fadenscheinigsten Begründungen. Das sei nur für die eigenen Gäste. Nur wir sind doch eigene Gäste, sagen sie dann. Es stellt sich heraus, nur die Italiener, die Einheimischen dürfen auf die Terrasse.
Glasveranda, sagt er da,
ja.
Mit diesen schönen Lämpchen auf dem Tisch.
Ja, eigentlich wollen sie da ganz gerne sitzen. Und sie müssen also als Ausländer innen Platz nehmen. Na gut, das können sie noch verknusen, aber dann kommt...
Aber es ist schon gefühlt und es macht auch den Erzähler reizbarer, wie er sagt, dass da jetzt schon eine Diskriminierung stattfindet, weil sie sind genauso zahlende Gäste.
Ja. Dann kommt es aber richtig dicke, und zwar die Kinder kommen ins Spiel. Zwei Kinder werden hier geschildert, Thomas Mann hatte ja
die
mehr,
jüngsten.
Aber die jüngsten,
fünf
genau.
Und sechs.
Und da gibt es nun die auch biografische Tatsache, dass eins der Kinder Keuchhusten, oder beide hatten eigentlich Keuchhusten, und dass da noch so ein bisschen Ausläufer zu hören sind. Das Kind ist eigentlich gesund, aber man hört noch am
Nachts.
Am Nachts gibt es dann noch manchmal diesen Husten und darüber beschwert sich im Hotel eine Fürstin, also jemand Hochstehendes. Und sofort schreitet der Hoteldirektor ein und sagt also, sie müssen umsiedeln im Hotel, sie können nicht dort bleiben. Woran liegt es?
Ja, weil das die Fürstin stört und weil die Fürstin auch Kinder hat und wahnsinnig besorgt ist, dass man sich irgendwie, wie er so ganz schön ironisch formuliert, akustisch anstecken könnte.
Ja, und das scheint sozusagen noch ein Volksglaube gewesen zu sein. Und dann tritt ein Arzt auf, der auch sofort bescheinigt, dass das unbedenklich ist. Und ich glaube, dass diese Episode schon wichtig ist für alles, was kommt, dieser Irrationalismus. Mhm. Ja, also, dass man sich durch Anhören ansteckt, was für ein Quatsch eigentlich. Aber dem wird hier stattgegeben. Man gibt dem so ein bisschen nach, obwohl man eigentlich weiß, der Arzt sagt ja unbedenklich, trotzdem.
Ja, ist immer noch unangenehm und das wird ernst genommen.
Also hier merkt man schon, das Licht der Vernunft ist etwas bedroht.
Und sie sollen jetzt in so eine also in die Nebengebäude, das weiß man ja, wie die immer sind, im Gegensatz zu den Hauptgebäuden.
Ja, genau. Mhm. Also das lassen sie sich nicht bieten, entschließen sich umzuziehen und ziehen jetzt an einen ganz charmanten Ort, wie
eine
ich
kleine
finde.
Pension.
Und zwar die Pension der Signora, Signora Angiolieri. Und diese Dame hat eine besondere Geschichte. Sie war nämlich einmal Garderobiere einer großen Schauspielerin, der Eleonora Duse. Hat dir das was gesagt, dieser Name vorher? Dann sag mal was dazu. Du bist ja Theater erprobt. Ich musste das googeln.
Ja, sie war eine große Künstlerin in den, weiß ich nicht, Jahrhundertwende. Und ich glaube, sie war auch die Freundin oder Besucherin von D'Annunzio, Daniele D'Annunzio. Der hat am Gardasee in Gardone kann man da eine Villa besichtigen, völlig irre, so ein Dandy und Dichter.
Und war, glaube ich, dem Faschismus auch nicht
abgeneigt. Genau, total faschistisch, ja. Der hat ein ganz verrücktes Kampfschiff in seinem Garten als Monument aufgestellt. Also ich wüsste jetzt gar keinen Film mit ihr, aber sie hat einen Namen und ich bin ja da am Gardasee in Gardone.
Also das Internet hat mich belehrt, dass sie so die große andere neben Sarah Bernhardt war.
Mhm.
In dieser Zeit auch getourt ist in die USA und alles. Aber wahrscheinlich doch auch, so habe ich es jetzt verstanden, eine Figur, die für Nationalstolz steht. Die große italienische Volksschauspielerin, die in aller Welt dann aufgetreten ist. Also ich glaube, dass er die hier einführt, das hat auch diese Bedeutung, also auch hier wird wieder der Nationalstolz angespielt.
Vielleicht das und es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, diese Signora Angiolieri zu einer Kunstverständigen zu stilisieren. Also sie ist in dem Feld der Kunst nicht unbewandert.
Mhm. Und deswegen merkt man, es gibt ja eine Sympathie zu diesem Erzähler, der sich da eigentlich ganz wohl fühlt in dieser kleinen Pension. Der Urlaub wird aber jetzt trotzdem nicht einfach schön, denn sie merken an ihren Kindern, dass es leider nicht so weit her ist mit der Gastfreundschaft in diesem Sommer. Und da lese ich einmal eine kurze Szene vor, in der er schildert, wie der Umgang der Kinder untereinander ist und wie sich da zeigt, wie schwierig die Atmosphäre auch durch diese, in diesem faschistischen Italien ist. Man verstand bald, dass Politisches umging, die Idee der Nation im Spiele war. Tatsächlich wimmelte es am Strande von patriotischen Kindern. Eine unnatürliche und niederschlagende Erscheinung. Kinder bilden ja eine Menschenspezies und Gesellschaft für sich, sozusagen eine eigene Nation. Leicht und notwendig finden sie sich, auch wenn ihr kleiner Wortschatz verschiedenen Sprachen angehört, aufgrund gemeinsamer Lebensform in der Welt zusammen. Auch die unsrigen spielten bald mit Einheimischen, sowohl wie solchen wieder anderer Herkunft. Offenbar aber erlitten sie rätselhafte Enttäuschungen. Und diese Enttäuschungen, das sagt er dann im Weiteren, haben damit zu tun, dass die Eltern einschreiten, bei jedem Konflikt kommen die dann und plötzlich ist dann die Rede von Ansehen, von Vorrang, von der Größe und Würde Italiens, also Dinge, die eigentlich unter Kindern normalerweise keine Rolle spielen.
Das stimmt.
Und hier bemerkt er, da passiert etwas Unnatürliches.
Ja, und er nimmt seine eigenen Kinder ernst, weil die so betroffen und ratlos sind und überhaupt gar nicht verstehen. Also es kommt ihnen auch als neue Erfahrung entgegen, weil sie kennen das nicht, dass man so umgeht. Und er muss dann ihnen erklären, warum diese Eltern auch so sind oder diese Kinder.
Ja. Und das gipfelt ja in einer nun wirklich für sie schon fast justiziablen Episode, der Umgang mit den Kindern. Schilder doch mal, was da auf sie zukommt.
Na, dieses kleine Mädchen, das Töchterchen ist 8 Jahre alt und kommt aus dem Wasser und saß da am Strand und der Badeanzug hat sich da mit Sand verklebt und dann springt sie raus und dann... Was wir alle tun würden, und wir sehen auch dieses Bild, das Kind kriegt die Erlaubnis der Eltern, den Badeanzug auszuziehen und im Wasser ein bisschen durchzuspülen und dann schnell wieder zurückzulaufen zum Handholen, alles, das war's. Und das kommt zu einer gigantischen Szene, also theatralischer. Also irgendwie ist ja immer ein bisschen Theater, ne? Der Italiener ist ja schon auch gern so ein bisschen theatralisch beim Sprechen. Also jetzt gibt es eine gigantische Theaterszene. Aufruhr, Polizei wird geholt, Anklage wird erhoben.
Oh, ein Herr im Schniepel, heißt es so schön. Und der tritt dann jetzt auf und konfrontiert die Familie, was ihnen einfällt. Und es ist ganz interessant, denn Italien ist jetzt nicht prüde eigentlich.
Ja, also mir jetzt nicht mehr. Aber das ist natürlich katholisch. Dieser Katholizismus setzt natürlich auch Verhaltensregeln voraus und Nacktheit ist vielleicht zu der Zeit schon noch ein anderes Thema, als es heute ist. Aber jedenfalls die Anklage ist grotesk, ist nämlich der Missbrauch der Gastfreundschaft Italiens und die Ehre des Landes ist freventlich verletzt worden.
Ja, man merkt, es geht sofort immer in diese Nationalstolz Richtung und Italiener und das Ausland und was bringen die hier rein.
Und es ist rührend, wie er sein kleines Mädchen beschreibt, dieser Erzähler, mager wie ein Spatz. Also da läuft so ein kleines Strichkindlein, wo man gar nicht erkennen kann, kaum des Geschlechts. Und es springt dahin und wäscht es aus und springt zurück. Und also es ist ein Skandal und er muss Strafe zahlen.
Ja, es ist auch eigentümlich, weil er dieses Kind ja als unschuldig darstellt, was überhaupt die Kinder durchziehen, diese ganze Erzählung, wir begegnen denen dann auch im weiteren Verlauf. Und offensichtlich sind die Kinder für ihn eigentlich unschuldig, auch noch nicht sexuell bestimmt eigentlich. Und das ist ja interessant, überhaupt ein Phänomen bei Prüderie, dass sie Dinge tendiert zu sexualisieren, die man nicht unbedingt sexualisieren müsste.
Überhaupt nicht, nicht die Spur.
Eben. Und dadurch, dass das jetzt angeblich molto grave sein soll, was da passiert, merkt man schon irgendwie, dieses ganze Thema Erotik, Sexualität wird in dieser Erzählung vielleicht auch noch eine Rolle spielen und so kommt es dann auch.
Lass uns das nicht vergessen.
Dieser Herr, der sich da so wahnsinnig erregt, du hast schon gesagt, ein Schniepel, das ist so eine Art Frack, den er da absurderweise am Strand trägt. Das passt auch deshalb nicht, weil zu diesem atmosphärisch Unangenehmen auch eine Affenhitze gehört in diesem Sommer, die dem Erzähler eine große Mühe macht. Und da habe ich ein kurzes Zitat mitgebracht. Ein Satz, trotzdem mehrere Zeilen, dafür ist Thomas Mann bekannt. Und da würde ich, Maria, mit dir jetzt gern mal auf diesen typischen Thomas Mannschen Stil schauen, der manche fasziniert, viele auch vielleicht abstößt. Und da mal drauf gucken, wie funktioniert der und wie finden wir den. Er beschreibt die Sommerhitze so. Die Hitze war unmäßig. Soll ich das anführen? Sie war afrikanisch. Die Schreckensherrschaft der Sonne, sobald man sich vom Saum der indigoblauen Frische löste, von einer Unerbittlichkeit, die die wenigen Schritte vom Strande zum Mittagstisch, selbst im bloßen Pyjama, zu einem im Voraus beseufzten Unterfangen machte. Punkt. So schreibt er über diese Hitze. Und ich glaube, man kann nicht abstreiten, dass das zunächst mal unglaublich gestelzt klingt. Er möchte ja eigentlich nur sagen, es war so heiß, dass man schon vom Strand zum Mittagstisch dachte, oh, jetzt muss ich da hinlaufen.
Schon die Vorstellung.
So würden wir es erzählen, wenn wir vom Urlaub erzählen. Oh, wir dachten immer schon am Strand, oh, jetzt muss ich darüber laufen und die Füße heiß und sonst wie. Und er spricht hier von afrikanischer Hitze, von der Schreckensherrschaft der Sonne und sonst wie. Wie geht's dir mit diesem umständlichen, gestelzten, leicht antiquiert klingenden Ton?
Also ich kann mich da eigentlich reinlegen, weil Alltagssprech kann ich selber.
Ja.
Aber je ausgefallener dann so Sachverhalte oder Phänomene beschrieben werden, kann ich genießen.
Ich merke, oder jedenfalls ist mein Eindruck, dass viele auch deswegen damit Schwierigkeiten haben. Erstmal stellt es einen natürlich beim Lesen vor gewisse Hürden. Wo hört denn dieser Satz überhaupt auf? Und es gibt noch viel, viel längere bei ihm. Also das bedeutet, man muss diese Spanne dieses ganzen Satzkonstrukts ja bis zum Ende durchhalten. Das ist einmal eine Schwierigkeit.
Eine schöne Aufgabe.
Ist eine schöne Aufgabe, aber bedeutet natürlich mental ein bisschen was. Und ich glaube, was viele aber abstößt, ist, dass es ihnen elitär erscheint. So wie die ganze Figur Thomas Mann immer im Anzug. Er ist ja selber immer im Schniepel eigentlich unterwegs. Gell? Also immer im Anzug, im Frack mit Hut
auch
oder so.
Strand, wie wir wissen. Und er ist ja selber, du hast die Sprache jetzt als steif vorher bezeichnet, ist er natürlich auch mit seinem Stock und Hut, wie er da sich bewegt. Und er ist immer perfekt angezogen. Also ja, es sei denn, er geht mal ins Wasser.
Und er ist ja nochmal zu einer zweiten Welle der Popularität gekommen durch die Verfilmungen, die es gab. Vor allen Dingen Die Mann, so eine ZDF-Serie. Und da gab es, glaube ich, nochmal einen Film, also über ihn, seine Kinder, das Verhältnis von ihm zu seinen Kindern. Das trifft es ja auch mit Steif, also wie er angesprochen wurde von seinen Kindern. Das ist uns heute alles total fremd, diese Haltung des Großautors und Großdichters, der da immer so ein bisschen ehrpusselig unterwegs ist, gell? Also immer bedacht auf seine äußere Wirkung. Ich würde sagen, von allem, was ich biografisch von Thomas Mann weiß, natürlich ist der unsympathisch, in vieler Hinsicht unsympathisch. Nur, ich finde, sprachlich ist er einfach großartig und das halte ich für mich auseinander, als zu sagen, wenn er hier von der Schreckensherrschaft der Sonne, der indigoblauen Frische, also damit meint er das Meer, schreibt und dann dieses im Voraus beseufzte Unternehmen. Ich finde solche Formulierungen einfach großartig.
Ja, allerdings.
Und ich nehme sie auch nicht ernst im Sinne von, so findet er, dass man sprechen sollte, sondern das hat doch irgendwie auch was Ironisches, was fast schon Persiflage von so einem dichterischen Sprechen, oder?
Das ist ja ein Grundmerkmal seines Schreibens, also diese distanzierte Ironie. Und ich kann die total genießen. Also zum Beispiel an der Stelle, wo er dann dieses molto grave Urteil bestätigt, sagt er, über unsere Tat erging wie der Herr im steifen Hut, und uns ein Sühne- und Lösegeld von 50 Lire. Wir fanden diesen Beitrag zum italienischen Staatshaushalt. Müsse das Abenteuer uns wert sein. Zahlten und gingen. Das ist wunderbar ironisch.
Ja, absolut.
Und das ist mit dieser distanzierten Haltung, das ist wunderbar. Und da finde ich der auf Anhieb etliche von solchen Stellen, wo die ich
Ich muss bei diesem etwas steifen, aber auch eben augenzwinkernden immer an Loriot denken, der auf seinem Sofa sitzt, auch im Anzug, und der das ja dann auch ein bisschen auf die Schippe nimmt, ganz gern, so dieses bürgerliche Sprechen und so. Also für mich hat das immer was, wo ich sage, Leute, nehmt das doch nicht ernst. Glaubt doch nicht, der wollte sich damit über alle stellen, sondern der macht sich mindestens genau so lustig darüber, wie man so schreibt und spricht und umständlich miteinander umgeht. Also ich glaube, man muss das alles ein bisschen lächelnd und schmunzelnd nehmen. Gut, alles läuft darauf hinaus, dass sie jetzt mit den Kindern zu einer Abendaufführung gehen, einer Abendunterhaltung, die da in dem Ort stattfindet, überredet von den Kindern, die es unbedingt erleben wollen. Ein Zauberkünstler, ein Illusionist wird angekündigt und sie kaufen Tickets für diese Abendunterhaltung, haben schon ein bisschen schlechtes Gewissen auf dem Weg dahin. Ja?
Darf ich dich nochmal unterbrechen? Genau. Ja. Wir haben diese Szenerien am Strand und im Hotel mitgekriegt und da sind sie schon fast 3 Wochen und das kriegen wir in so einer Zeitraffung erzählt. Und jetzt kommt der zweite Teil dieser Novelle und der wird dann mit einer Zeitdehnung erzählt. Der kann, werden wir gleich sehen, unglaublich lang ausholen und Details beschreiben, bis es überhaupt mal zur Aufführung kommt. Aber was du ja vorher sagtest mit dem Wetter, auf dem Weg dahin macht er das wieder, dass er über das Wetter spricht. Und zwar, also das irgendwie erscheint es jetzt, diese Grundhitze ist jetzt weggegangen. Und dann schreibt er an der Stelle, der Strand entnationalisierte sich, wurde intimer und europäischer. Also es ist quasi schon so ein bisschen ein Aufatmen, weil diese nationalistischen Italiener weg sind. Und auf dem Weg dorthin, zu dieser Vorstellung, kommen solche Wörter wie Scirocco-Schwüle. Es tröpfelt ein bisschen, sie spannen den Schirm auf, aber es kommt nicht wirklich zum Regen. Oder es gibt ein Wetterleuchten, wo man denkt, irgendwo könnte es gewittern. Und dieses Wetter, wie das auf dem Weg zur Vorstellung beschrieben wird, ist viel mehr als nur die Beschreibung des Wetters. Das ist nämlich wieder die Atmosphäre und die Stimmung und die Spannung, die aufgebaut wird. Und was erwartet man von dem Gewitter? Dass es irgendwie zur Entladung kommt.
Es liegt etwas in der Luft.
Ja.
Ganz so eindeutig. Und lass uns da gleich doch noch dran anknüpfen, wie du es jetzt ganz richtig gesagt hast. Es ist nicht nur das Wetter. Mhm. Das ist auch was wir jetzt auch gleich beobachten werden mit Thomas Mann. Eine häufige Doppelbesetzung von Dingen, die äußerlich auftauchen, Wetter, Kleidung, äußerliche Erscheinung, Redeweisen, die gleichzeitig symbolisch sind für etwas. Also man nennt es bei ihm auch diese Leitmotivtechnik, die er von Wagner zum Beispiel hat. Also man kennt es heute auch aus Filmen immer noch. Ne? Da kommt so eine kleine Melodie und man weiß gleich, jetzt gehen die Hobbits da ins dunkle Moria oder so. Ja, also so dieses Anklingen lassen von etwas, das beherrscht er total meisterhaft. Und ich dachte nochmal, wir haben es letztes Mal über Kafka gesprochen, wie beide Symbolgenies sind für mich. Kafka auch mit Symbolen arbeitet, aber ganz anders als Thomas Mann, weil er so eine Traumsymbolik hat, die auf dichtem Raum, wir haben es letztes Mal über das Urteil gesprochen, ganz oft auch nur einmal auftaucht, sofort das Gefühl kreiert, hier geht es noch um was anderes. Und dann wechselt es aber zum nächsten. Während bei Thomas Mann oft so Netze durch die ganze Erzählung, wie so Wurzeln sich durchziehen, immer wieder auftauchen, sich anreichern, dann kommt noch was dazu und so weiter. Und so ist es hier mit dem Wetter und so wird es dann auch jetzt mit unserer Hauptfigur sein. Ja, du hast es schon gesagt, sie sind also, sie kommen in einen Saal rein, der nicht sehr prächtig ist. Sie bewegen sich so aus dem eher schickeren Touristenteil eigentlich jetzt ins Volkstümliche. Und da in diesem Saal treffen sie jetzt Leute, die vorher ihnen eigentlich in einer klaren Hierarchie begegnet sind. Fischer, Kellner, Leute, die in der Touristik arbeiten.
Also das Publikum, die ganze Novelle ist ja immer in diesen Zweiteiligkeiten gebaut. Der Strand, jetzt diese Abendveranstaltung. Dann gibt es jetzt am Abend selber auch wieder 2 Teile, nämlich vor der Pause und nach der Pause. Und es gibt natürlich auch 2 Sorten von Publikum. Dieses Publikum, das als Sommergäste auftaucht, die haben natürlich Stühle und Platzkarten. Und auch Madame Angioleri und ihr Mann sitzen da, zwei Reihen hinter unserem Erzähler mit seiner Familie. Und die Jungs, diese Fischerbuben und da diese Leute, die da halt, ja, die jungen Männer des Ortes, das ist, die haben Stehplätze. Die stehen irgendwie drumherum. Und das spielt vielleicht auch noch Rolle, also wie das Publikum behandelt wird dann von dem Cipolla, der dann auftritt und sich wahnsinnig viel Zeit lässt. Und der Erzähler verzweifelt schon fast, weil es wird immer später und die beiden Kinder, das achtjährige Mädchen und keine Ahnung, wie alt ihr kleiner Bruder ist, ist eigentlich Schlafenszeit und hat der Erzähler ein schlechtes Gewissen, dass ja eigentlich ins Bettzeit angesagt wäre und rechtfertigt sich auch mit dem Leser und bittet quasi um Verständnis beim Leser, dass er da jetzt halt doch da, weil die Kinder wollen es ja so sehr.
Mhm. Man hat schon das Gefühl, man entschuldigt sich auch ein bisschen oder redet sich raus, warum man da überhaupt sitzt.
So, ja, und jetzt Cipolla lässt sich wahnsinnig viel Zeit und tritt dann endlich auf.
Er lässt sich auch deswegen so viel Zeit, weil er natürlich, so meint er, der Erzähler genau weiß, was er damit erzeugt. Nimmt noch mehr Spannung, noch mehr Erwartung. Die Leute fangen schon an zu klatschen und irgendwann tritt er dann endlich auf. Ein Mann schwer bestimmbaren Alters, keineswegs mehr jung, mit scharfem, zerrüttetem Gesicht, stechenden Augen, faltig verschlossenem Munde, kleinem, schwarz gewichstem Schnurrbärtchen und einer sogenannten Fliege in der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn. Und er ist in einer komplizierten Garderobe gekleidet. Ein Typus des Scharlatans, so nennt er ihn. Ja. Also er ist eigentlich körperlich keine beeindruckende Figur.
Im Gegenteil, er ist irgendwie verwachsen und hat irgendeinen Buckel, aber nicht oben, wo man einen Buckel vermutet, sondern irgendwie in der Nähe des Gesäßes. Ja. Deswegen hängen die Kleider auch ganz komisch an ihm und machen Beulen und schlagen Falten, wo sie eigentlich.
Also eine peinliche Figur eigentlich. Dieser Buckel, der führt auch dazu, dass er bei jedem Schritt sonderbar ausladend sich bewegt. Also man kann ihn vielleicht so ein bisschen humpelnd oder
armschlenkernd.
Ja, man könnte an so eine Glöckner von Notre Dame Figur denken. Oder, da dachte ich noch dran, naja, wer humpelt noch mit Pferdefuß durch die Gegend?
Der Teufel.
Der Leibhaftige.
Ja.
Also da wird alles Mögliche angespielt, die stechenden Augen. Da kommt vielleicht auch tatsächlich der Bruder im Namen der Coppola von E.T.A. Hoffmann irgendwie vor. Also hier schon ganz dicht wieder alles gestaltet und verwoben. Und diese Figur, die beginnt nun mit einigen Tricks. Und diese Tricks sind von Anfang an sehr zwielichtig. Was passiert da eigentlich? Er kommt immer wieder ins Gehege mit jungen Männern, die da stehen, die ihn herausfordern und die er dann herausfordert. Die erste Gestalt ist ein Giovanotto, so wird es genannt, ein junger Mann. Und den bringt er dazu, sich, ohne dass er es möchte, umzudrehen und allen die Zunge herauszustrecken.
Dass er diesen jungen Mann nimmt, ist ja interessant, weil diesen Trick hätte er gar nicht gemacht. Diesen Trick mit diesem jungen Mann macht er, weil dieser junge Mann, weil dieser Cipolla da vorne steht und seine Reitpeitsche da weglegt und sein Tischchen da und den Schal, er zieht sich aus und dehnt es wahnsinnig in die Länge und dann schreit dieser junge Mann oder ruft von unten, Buonasera, weil er findet, jetzt sollte Mama guten Abend sagen. Also führt er ihn vor.
Mhm.
Und was Cipolla dann mit ihm macht, ist nämlich eine Rache.
Mhm.
Er rächt sich an diesem jungen Mann, der glaubt, er müsse ihn irgendwie Höflichkeit lehren. Und
man merkt, es geht sofort um die Frage, wer ist oben, wer ist unten?
Um Macht.
Um Macht, ganz genau. Und ich finde auch, dass Thomas Mann schon von Anfang an diese Körperlichkeit mit einführt. Also der junge Mann ist attraktiv, fit, der arbeitet körperlich, der wird bestimmt gut im Saft stehen. Und dagegen dieser ältliche, verwachsene Mann, der natürlich optisch eigentlich komplett unterlegen ist. Und der rächt sich an ihn.
Ja, und der junge Mann ist schlagfertig. Also. Und das ist natürlich ein Gegner für Cipolla, weil das beansprucht er für sich, diese Beredsamkeit. Also da ist er Künstler wie der Schriftsteller.
Ja, er ist
Künstler.
Ein Zauberer, ja. Und das war ja immerhin der Spitzname von Thomas Mann selbst in seiner Familie, der Zauberer. Es wird immer wieder auch erwähnt, dass er eigentlich fortwährend am Reden ist. Er beschreibt alles, was er tut. Mhm. Er redet ständig auf die Leute ein. Und das ist wie so ein Medium der Einflussnahme auf die Menschen, auf diese ganze Gruppe.
Und dann ist ja interessant, wie würden wir das empfinden, dass einer da vorne steht und die ganze Zeit redet. Und man fragt sich ja zu Recht, wie kommt denn das beim Publikum an? Und das Interessante ist, es kommt hervorragend an. Parla benissimo, sagte man in unserer Nähe. Der Mann hatte noch nichts geleistet, aber sein Sprechen allein ward als Leistung gewürdigt. Das heißt, dass es macht einen guten Unterhalter und dieses Sprechen ist eine Kunst.
Und er sagt es auch in südlichen Ländern, ob das stimmt oder nicht, whatever. Aber jedenfalls sagt er es so, dort hat es einen anderen Stellenwert.
Naja, die Rhetorik, da kommt sie auch her.
Genau. Es gilt als Maßstab für den persönlichen Rang, wie einer spricht. Und er kann also Macht herstellen über Sprache.
So ist es. Und genau das Entscheidende ist, man findet ihn darüber sympathisch. Aber nur, weil er was beherrscht und kann.
Ja.
Nicht, weil er irgendwie eine angenehme Erscheinung ist.
Ja.
Unbedingt.
Ja. Der Abend zieht sich und zieht sich dann so in die Länge. Er redet und redet, dieser Cipolla. Und unterschiedliche Tricks werden da aufgeführt. Er lässt Leute Dinge vorrechnen, wo er die Summen im Vorhinein schon irgendwo hingeschrieben hat. Das klappt auch nicht immer, aber es klappt so oft, dass die Leute da mächtig beeindruckt sind. Die Kinder sind überwältigt, sagt er. Und trotzdem, die Eltern haben ein Unbehagen, dass sie die Kinder dahin gebracht haben. Die sind zwar bester Laune, aber er sagt ganz ausdrücklich, es war klar, dass dies gar nichts für Kinder war.
Hm, weil da diese Menschenverachtung dauernd durchkommt.
Weil er eigentlich ein Machtspiel die ganze Zeit
ist.
Weil, Manipulation.
Und weil er sie entwürdigt.
Ja.
Bei diesen Experimentchen.
Das fängt mit dieser rausgestreckten Zunge schon an und setzt sich dann fort, dass eigentlich es die ganze Zeit darum geht, Menschen vorzuführen, ihren Willen zu brechen oder jedenfalls scheinbar zu brechen. Und da merkt er, die Kinder sind zwar begeistert über dieses Oberflächliche, über dieses Magische daran, aber es ist ja auch gar keine Illusion.
Alle Tricks, die er macht, eigentlich mit durch Hypnose. Das heißt, er dringt in das Unbewusste der Menschen ein und bringt die dazu, etwas zu tun, was sie bei Verstand nie tun würden. Und diese Hypnose, das ist natürlich dieses Niederträchtige, wie er da Menschen entwürdigen kann.
Ja, und dafür hat er zwei Requisiten, die sich so durchziehen durch diesen Abend. Das eine ist der Cognac. Er hat vorne eine Flasche stehen, aus der er sich immer wieder einschenkt. Da macht man sich auch mal Sorgen, wie viel der da trinkt und so. Er bleibt aber irgendwie scheinbar bei Sinnen und es feuert ihn immer wieder an. Also da gibt es auch so einen Einfluss des Rauschmittels auf ihn. Wir denken auch wieder ein bisschen an Hoffmann, Elixiere des Teufels und so weiter. Und das andere ist diese Peitsche. Eine Reitpeitsche mit so einem silbernen Knauf, so habe ich es jetzt.
Mit Klauen.
Mit Klauen, ja. Also ein bedrohliches Symbol. Wie verstehst du die Tatsache, dass einerseits über Hypnose gesprochen wird, also über eine psychische Gewalt vielleicht, Manipulation? Und dass doch dann auch so was Rohes, Grobes, wie eine Peitsche, die er schwingt, um Leute zu beeinflussen, da von Thomas Mann eingeführt wird.
Die Peitsche steht ja dafür, dass er damit die Hypnoseaktionen, die er durchführt, beginnen bzw. beenden kann. Dass durch diesen Knall der Hypnotisierte aufwacht, was ja eigentlich schon mal der Art und Weise zu hypnotisieren sehr widerspricht, weil man dann normalerweise, wie wir jetzt wissen, sehr sanft wieder herausgeholt wird. Aber da passiert es eben mit diesem Knall. Und es ist natürlich ein Herrschaftsinstrument. Also da hat einer was im Griff, da dirigiert er das Pferd der Regel, aber hier sind es eben die Menschen.
Also ich musste auch an den Dopteur denken, ne, in der Arena. Und wen dominiert der da? Tiere.
Wilde Tiere.
wilde Tiere. Und vielleicht ist das eben ein Moment, den Thomas Mann ganz bewusst gesetzt hat. Denn dieser ganze Komplex des Unbewussten, der Triebe, das beschäftigt ihn ja viel, hat sich viel mit Freud auseinandergesetzt. Und das ist ja traditionell der Bereich des Animalischen, des Unterbewussten, Untervernünftigen. Und ich glaube, dass deswegen diese Peitsche so wichtig ist, weil der Mensch in der Hypnose scheinbar eben näher
am Animalischen ist. Na, und er wird im Grunde damit auch animalisiert. Also er wird ein bisschen vertiert, weil wenn die Peitsche in Einsatz kommt, dann wird der Mensch ein bisschen zum Tier gemacht. Was ja der Mensch in einer Masse, der dann alles mitspielt, wenn einer befiehlt, auch schon ein bisschen anklingt. Und der Cognac ist, dass er sich selber vielleicht berauscht damit, dass er sich selber seinen Rausch erzeugt, um ihn dann bei den anderen erzeugen zu können.
Nach der Pause, die du schon erwähnt hast, steigert sich das Ganze nochmal, weil jetzt nicht nur Einzelne vorgeführt werden, sondern es soweit ist, dass er die ganze Gruppe, nicht alle, aber viele, zum Tanzen bringt. Klingt erstmal doch schön, oder? So im Urlaub, so eine Tanzsause am Abend, warum nicht? Warum ist das eigentlich die totale Steigerung, dass die Menschen hier ins Tanzen kommen? Wie hast du das gelesen?
Weil, glaube ich, bei dieser Szene auch so ein bisschen gezeigt wird, dass es aus dem Publikum bei diesen jungen Männern, dass es da unterschiedliche Typen gibt, nämlich welche, die das lächerlich finden, was er macht und sich weigern oder es zu versuchen, dass es welche gibt. Einer meldet sich permanent und will die ganze Zeit mitspielen. Andere sind irgendwie willenlos und sagen, also beantworten brav. Also dass man so ein bisschen noch die verschiedenen Individuen kurz kennenlernt und dann merkt, dem gelingt es, diese Individuen eigentlich zu einer seelenlosen Masse zu schmieden. Das könnte ich mir vorstellen, ist so angedacht mit dieser Tanzszene, dass er dann halt auch aus den einzelnen Menschen eine Masse sich formt.
Ja, eine Kollektivierung findet statt. Massenpsychologie, Thomas Mann hat sich damit auch beschäftigt im Vorhinein, einmal über Freud und dann über andere Autoren auch. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich finde, wir sollten mal über die politische Dimension sprechen, die hier drinnen steckt. Vorne steht ein Zampano, eigentlich kein optisch beeindruckender Mensch, der es über seine Beredsamkeit schafft, eine ganze Masse in seinen Bann zu ziehen, sodass sie sich selbst vergessen, ihren freien Willen opfern, ihn zujubeln, nach seiner Pfeife tanzen und nach seiner Peitsche tanzen. Das sind doch alles Dinge, wo ich sagen muss, ich kann kaum glauben, dass das 1929 schon geschrieben wurde, denn ich denke da an Dinge, die in Deutschland ab 1933 passieren.
Ja, ab 1900. Ja, 33, stimmt. Ja, aber er hat es in Italien erlebt und er hat natürlich auch 1930, ist es ja erschienen, auch schon beobachten können, was da für Vorführungen, Vorstellungen der Nazis. Und er hat ja in München gewohnt, also das war ja quasi der Geburtsort. Ja. Da hat er sehr viel mitgekriegt und eigentlich schon prophetisch analysiert, wie Diktatur funktioniert.
Ja, also ich habe darüber nochmal gelernt auch, wie viel von dieser Hitler-Figur in Mussolini scheinbar schon präfiguriert war.
Und ja, und dann wird ja auch durch Cipolla angesprochen, dass ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Und er sagt, es gibt ihn nicht. Und gib doch deinen Trieben nach, lass es doch einfach zu, du magst es doch. Also das ist ja was wahnsinnig Demagogisches, wie er dieses Publikum manipuliert.
Absolut, ja. Also wie er davon ausgeht, eigentlich ist ein Einverständnis da, seine Vernunft aufzugeben, seine Triebkontrolle aufzugeben, sich einfach gehen zu lassen. Ein Motiv, was vielleicht auch erklärt, warum die beiden, der Erzähler und seine Frau, da immer noch sitzen. Wir haben ja schon gesagt, die denken eigentlich, mit den Kindern sich das alles hier anzugucken. Sie tanzen nicht mit, das muss man sagen. Gell? Also sie bleiben sitzen, aber sie gehen auch nicht, obwohl sie schon die ganze Zeit sehr skeptisch sind, ob das richtig ist.
Und diese Haltung des Erzählers, der ja, wie du gesagt hast vorhin am Anfang, so ironisch distanziert das alles beschreibt, der ist schon gereizt und genervt und räumt es auch ein, aber er wahrt ja die ganze Zeit die Distanz. Und jetzt sitzt er in dieser Vorführung mit seiner Frau und sie sind sich beide völlig einig, es ist nur unangenehm hier, aber es ist irgendwie auch irre und
faszinierend.
Und faszinierend, und er rechtfertigt sich jetzt im zweiten Teil permanent darüber, dass es ihm nicht gelingt zu gehen und die Kinder zu nehmen. Und dann nimmt er die Kinder im Grunde als Schutzschild und sagt, naja, wegen der Kinder, die wir hätten geheult, das wäre nicht gegangen. Also, und bittet und spricht den Leser sogar direkt an und bittet um Verständnis.
Ja, dafür. Das ist ganz interessant. Und für alle, die den Zauberberg gelesen haben, die werden das Motiv wiedererkennen, ne? Das hinausgezögerte Gehen und Abreisen, was immer nicht stattfindet. Und man sucht immer neue Entschuldigungen, warum man doch jetzt vielleicht hier im Urlaubsort oder dort im Sanatorium doch noch bleiben muss. Und am Schluss ist man viel zu lange da.
Und er gesteht aber, dass er es selber nicht weiß. Und er gesteht, dass er nicht in der Lage war zu gehen. Und das durchs Gehen hätte man ja auch sein Missfallen ausdrücken können. Und das heißt, da muss ein Individuum aufstehen, das Unterbrechen, eine eigene Haltung einnehmen, durchführen. Und das gelingt ihm nicht. Und er erkennt seine Schwäche, dass er dann nicht einer von denen ist, die aufstehen und sagen, pfui, über das Ganze, wir gehen.
Es muss zum Äußersten kommen, bevor das Ganze ändert.
Kommen, ja.
Und es endet mit der titelgebenden Figur, dem Mario. Mario ist ein Kellner in diesem Ort. Sie haben sich selbst schon ihr Eis bringen lassen. Die Kinder schäkern auch ganz gerne mit ihm. Und dieser Mario ist jetzt die letzte Figur in einer langen Reihe, die sich dieser Cipolla vornimmt. Was ist das für eine Figur, der Mario?
Ein einfacher Kerl, einer von der Sorte Fischerburschen, ein bisschen besser, weil er kann schon mit weißen Handschuhen in einem Restaurant servieren. Und ganz arg sympathisch, und dass er der Held sein darf in dieser Novelle. Mario und der Zauberer. Der Zauberer kriegt gar nicht mal einen Namen, sondern Mario ist der Held. Und das heißt, er wird als wahnsinnig positive Figur eingeführt.
Er ist allerdings auch nicht ganz auf der Höhe dieser richtig schicken jungen Männer.
Nee.
Er ist äußerlich kein richtiger Bo oder so, sondern er hat so eine etwas traurige Augen, wulstige Lippen, so wird er beschrieben, und hat schon eine melancholische Ausstrahlung auch auf die Familie gehabt, wie er da so kellnert, manchmal etwas verträumt herumsteht und dann im
aber
letzten
die Kinder
Moment
mögen ihn sehr.
Mögen ihn total, und ihnen öffnet er sich auch ein bisschen. Mhm. Aber sonst ist er eigentlich ein sehr verschlossener junger Mann.
Und er wird von Cipolla, wird er als Ganymed bezeichnet. Und da sind wir jetzt wieder bei der Homoerotik, auf die wir ja nochmal kommen wollten. Ganymed war ein Lustknabe, den sich Zeus einfach mal so gegriffen hat, wie er da immer alle gegriffen hat, auch die Frauen. Alles ist voll mit Missbrauch und Vergewaltigungen. Und Mario wird jetzt von Cipolla als Ganymed bezeichnet. Ah, ein Mundschenk, das war er nämlich eigentlich. Also einer, der am Tisch bedient und Getränke eingießt. Und den pickt sich jetzt Cipolla raus.
Und dass es hier problematisch werden könnte, deutet sich schon dadurch an, dass der Erzähler sagt, er trinkt und trinkt und trinkt und surft auf der Welle des Erfolgs. Also die ganzen Leute tanzen da um ihn herum und liegen ihm zu Füßen. Und er sagt schon, er hatte etwas Sattes und Pascherhaftes, wie er da vorne so lümmelt in seinem zurückgelehnt, und jetzt pickt er sich dann noch so einen jungen Kerl raus, der ihm offensichtlich etwas gefällt.
Und der ihm eigentlich auch widerstehen möchte. Es ist schwierig, aus Mario was rauszukriegen. Und wenn nicht dieser Olle Giovanotti ihn dann noch irgendwie bloßgestellt hätte als Helfer des Cipolla aus dem Publikum, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen, weil der erzählt jetzt, dass es da ein Mädchen gibt, auf das Mario Augen geworfen hat. Und jetzt benutzt Cipolla diesen Mario, den holt er, also wie die Hexe im Märchen.
Mit so einem gekrümmten Finger.
Mit gekrümmten Zeigefinger lockt er ihn an, wie Hänsel und Gretel.
Er kann sich nicht gut wehren.
Er kann sich nicht schnell lernen. Er
ist beeinflussbar.
Mhm. Ja. Und jetzt geschieht die infamste Szene überhaupt, nämlich Cipolla verwandelt sich, hypnotisiert Mario so, dass Mario glaubt, er habe seine Silvestra vor sich. So lullt ihn dieser Cipolla ein. Und da würde ich jetzt ein bisschen was noch dazu vorlesen. Es war greulich, wie der Betrüger sich lieblich machte. Mario, mein Liebster, sage, wer bin ich? Die schiefen Schultern kokett verdrehte, die Beutelaugen schmachten ließ und in süßlichem Lächeln seine splittrigen Zähne zeigte. Aber was war aus unserem Mario geworden? Es wird mir schwer, es zu sagen, wie es mir schwer wurde, es zu sehen. Denn das war eine Preisgabe des Innigsten, die öffentliche Ausstellung verzagter und wahnhaft beseligter Leidenschaft. Er hielt die Hände vorm Mund gefaltet, seine Schultern hoben und senkten sich in gewaltsamen Atemzügen. Gewiss traute er vor Glück seinen Augen und Ohren nicht und vergaß eben nur das eine dabei, dass er ihnen wirklich nicht trauen durfte. »Silvestra«, hauchte er überwältigt aus tiefster Brust. »Küsse mich«, sagte der Bucklige. »Glaube, dass du es darfst. Ich liebe dich. Küsse mich hierher.« Und er wies mit der Spitze des Zeigefingers Hand, Arm und kleinen Finger wegspreizend an seine Wange nahe dem Mund, und Mario neigte sich und küsste ihn. Es war recht still im Saal geworden. Der Augenblick war grotesk, ungeheuerlich und spannend. Der Augenblick von Marios Seligkeit. Und dann kommt's zu dieser skurrilen Vereinigung von Marios Lippen mit diesem abscheulichen Fleisch, das sich seiner Zärtlichkeit unterschob. Und dann lacht der Saal und dann pfeift die Reitpeitsche und Mario wacht just in diesem Moment. Geweckt fuhr er auf und zurück. Er stand und starrte, hinübergebogenen Leibes, drückte die Hände an seine missbrauchten Lippen, eine über der anderen, schlug sich dann mit den Knöcheln beider mehrmals gegen die Schläfen, machte kehrt und stürzte, während der Saal applaudierte und Cipolla die Hände im Schoß gefaltet, mit den Schultern lachte, die Stufen hinunter. Und das ist eine ultimative Bloßstellung eines innigen Gefühls. Er hatte noch nie einen Kuss von ihr bekommen. Keiner wusste, wie es um ihn stand. Und jetzt wird es wie ein Kübel voll Unrat ausgeschüttet vor der Welt. Grauenhaft.
Und er wird noch missbraucht.
Ja.
Seine erotische Energie, sozusagen seine Liebe für diese Silvestra, zieht dieser Cipolla an sich und lässt sich da von ihm küssen, wäre jetzt, es ist eine Gemengelage von beidem. Ne? Also ich würde sagen, der Teil, dass er ein Verliebter ist, der ist ja eigentlich vielleicht für ihn subjektiv beschämend. Von außen ja, aber eigentlich eine schöne Sache, ein junger Mann, warum nicht? Aber dieser Missbrauch, also so ging es mir beim Lesen, der ist dann wirklich die absolute, also das ist dann, daraus erklärt sich die Reaktion dann.
Und es ist ja Scham, ne? Er wähnt seine Silvestra, seine Schöne zu küssen und dann küsst er dieses Ungeheuer, diese pure, inkarnierte Hässlichkeit. Und diese Scham darüber, also diesen doppelten Missbrauch, ja, hat Konsequenzen.
Hat Konsequenzen. Eine Konsequenz, die nicht immer alle überzeugend fanden, denn plötzlich tut's einen Doppelknall. Der Hypnotiseur sinkt dahin und man stellt fest, er ist erschossen worden von Mario mit einer kleinen Pistole. Es geht wahnsinnig schnell jetzt alles. Also die Polizei stürmt den Saal und er wird festgenommen so. Und sie gehen mit ihren Kindern jetzt auch ganz schnell da raus.
Und der Erzähler findet es befreiend. Ein Ende mit Schrecken zwar, aber ein befreiendes Ende. Aber die politische Frage ist auch, also wie kann man ein diktatorisches System, wie wir das an diesem Abend erlebt haben, beenden, anscheinend nur mit Gewalt.
Ja, und da lese ich jetzt den letzten Satz der Erzählung nochmal vor. Ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende und ein befreiendes Ende dennoch. Ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfinden. Und das war schon ein Gänsehautende für mich, wenn ich denke, er weiß, es gibt faschistische Mächte im Aufstieg. Es gibt solche Figuren wie diesen Cipolla, Führerfiguren, Hypnotiseure der Menge. Und er sagt, das ist natürlich fatal, aber ich konnte und kann, also er revidiert es auch nicht im Nachhinein, konnte und kann es nicht anders empfinden als eine Befreiung, wenn die ausgeschaltet werden. Für mich ist es ein politisches Statement.
Die ganze Novelle ist ein politisches Statement.
Ich schwitze es zu, es ist fast ein Aufruf zum Tyrannenmord.
Ja, weil wie wird der Erzähler, der ja ein kluger und gebildeter Mensch ist und ganz viel hier eigentlich durchschaut und sich trotzdem nicht wehren kann und sich nicht entscheiden kann, das zu verlassen und Nein zu sagen, ja, braucht es offenbar diese Detonation, die Klärung. Also um wieder beim Wetter zu sein, es ist jetzt irgendwie, es hat gedonnert, es hat gewittert und jetzt ist die Luft wieder sauber.
Es zeigt mir diese Erzählung nochmal, was ich die ganze Zeit denke. Zum Glück haben wir in Deutschland keine Cipolla-Figur, die es schafft, so zu hypnotisieren, wie es in den USA zum Beispiel ein Trump schafft oder an anderen Stellen andere. Wir haben nur
eine Partei.
Den Nationalismus, fröhliche Urstände feiern oder unfröhliche, aber zum Glück noch keine Figur, die es versteht, da
als Einzelfigur, ja,
als Einzelfigur irgendwie die Vernunft auszuschalten. Maria, ich frage dich, würdest du dieses Buch empfehlen?
Unbedingt. Lesen, wann, wenn nicht jetzt.
Warum, wann, wenn nicht jetzt?
Naja, wir haben auch so eine Partei, die viele Stimmen kriegt über eine Rhetorik und über Inhalte, die beschreiend sind.
Die auch gerne die einen auf die schöne Glasveranda setzt und die anderen bestenfalls noch in die Innenräume, wenn nicht sogar zum Abreisen, gerne bewegen würde.
Mhm. Dann haben wir mit Blick auf Amerika im Grunde auch so eine Figur, die demagogisch, die manipuliert, die offenbar ganze Gruppen hypnotisieren kann, gewisse gesellschaftliche. Ja, und weil dieser ganze Nationalismus in Europa ja auch zu beobachten war die ganze Zeit, wo solche Figuren aufgekommen sind. Und ich finde es hochbrisant und aktuell, diese Novelle.
Wie? Und vielleicht auch für Menschen, die sagen, Thomas Mann habe ich bis jetzt Abstand von gehalten, keine schlechte Erzählung zum Ausprobieren, oder?
Ja.
Ich finde es nicht ganz so überladen mit Selbstbefragung der Künstlerpersönlichkeit, wie wir das vielleicht aus Tonio Kröger oder dann so aus anderen. Und es ist natürlich auch nicht so lang wie Zauberberg oder Buddenbrook, sondern da kriegt man aus 50 Seiten.
An Realität angebunden, ja.
Ja, ja, genau. Und politischer als vieles andere von ihm.
Und er diskutiert hier natürlich schon auch den Künstlertypus.
Das auf jeden Fall.
Cipolla ist ein Künstler und auch der Schriftsteller an sich ist ein Künstler. Und das wird schon auch betrachtet. Ja, sehr lohnend.
Wir empfehlen es.
Wir empfehlen das.
Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Das war der Klassiker-Club für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.